Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Anfang Februar hat es an der Wall Street mächtig gekracht. 285 Milliarden Dollar Börsenwert wurden an einem einzigen Handelstag vernichtet. Der Grund? Der OpenAI-Konkurrent Anthropic hatte angekündigt, seinen Chatbot Claude unter anderem um einen juristischen KI-Modus zu erweitern. Also Verträge prüfen, Schriftsätze erstellen, das alles und noch viel mehr soll nun auch eines der großen Sprachmodelle können. Die Furcht der Anleger, spezialisierte Software wird nicht mehr gebraucht. Reihenweise gingen die Kurse von Software- und Datenanbietern in den Keller. Das Beispiel zeigt, künstliche Intelligenz und Legal Tech verändern die Rechtsberatung rasant, von der Dokumentenanalyse bis zur strategischen Beratung. Doch was heißt das konkret für Anwältinnen und Anwälte und für Kanzleien? Welche Aufgaben übernehmen Maschinen und wo bleibt der Mensch unersetzlich? Darüber spreche ich heute mit Dr. Robert Bauer, der bei uns in der Kanzlei für die Themen KI und Legal Tech verantwortlich ist. Er gestaltet also aktiv mit, wie wir heute und in Zukunft arbeiten. Lieber Robert, ganz herzlich willkommen am Mikrofon.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Genau, wir machen eine kleine Mini-Vorstellung von dir zum Einstieg. Du bist ja von Haus aus Arbeitsrechtler und Partner an unserem Frankfurter Standort. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Legal Tech gekommen?
Ja, also das Thema Technik war schon immer spannend für mich. War auch dann irgendwie nach der Schule so die Frage, gehe ich in Richtung Jura oder eher in Richtung Programmierer? Habe ich dann für Jura entschieden, was dann erstmal ist, das Thema Technik Programmieren lag auf Halde. Ist aber dann zufällig, ich glaube 2016 war das, mir über den Weg gelaufen. Wir hatten auf einer Webseite gesehen, dass irgendeine andere Konkurrenzkanzlei, in Anführungszeichen, ein Tool entwickelt hatte zum so ein automatisiertes Fremdpersonalabgrenzungsthema. Und habe ich mir das angeschaut und gesagt, ja, ehrlicherweise, sowas kann ich auch. Ja, und dann meinte mein Mentor Oliver Bertram, ja, dann mach halt mal auch. Ja, und dann habe ich gemacht und ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Habe mein Wissen wieder ausgekramt, habe mir neues Wissen angeeignet und bin dann seitdem kontinuierlich mehr und mehr wieder in die Technik-Ecke reingerutscht. Mit dem Vorteil aber, dass ich halt dieses mit der juristischen Brille, sage ich mal. Ja, also wir haben nicht dieses Schnittstellenthema, das normalerweise immer irgendwie halt der Jurist, der Programmierer erklären muss, was er eigentlich bräuchte, sondern ich kann im Prinzip beide Seiten abdecken. Es war dann ein gradueller Prozess, der jetzt am aktuellen Punkt gemündet ist, wo ich im Prinzip einen Großteil meines Tages mit Legal Tech-Tätigkeiten im weitesten Sinne verbringe.
Ja, genau, das ist das Stichwort. Wie würdest du denn deinen Job bei uns in der Kanzlei beschreiben? Was sind so deine Hausaufgaben, wollte ich schon sagen, Hauptaufgaben?
Ja, also Hauptaufgabe ist, ich würde sagen, zweigeteilt. Einerseits, wir haben eine Tochtergesellschaft, die TW Legal Tech GmbH, da bin ich Geschäftsführer und da haben wir aktuell 9 Programmierer, die in Vollzeit arbeiten, die von mir im Prinzip angeleitet werden. Also die Projekte, die Strukturen werden von mir entworfen, dann eben jeweils ans Team übertragen. Der andere Teil ist bei TW Intern unser Innovation Team, bei dem es mehr darum geht, die Tools, die wir haben, möglichst effizient und effektiv in der Kanzlei zu nutzen und entsprechend auszurollen. Das heißt, da schauen wir uns an, okay, wie arbeiten die Kollegen und wo sind da Schwachstellen im Sinne von, wo könnte man mit Technik Effizienzen heben oder einfach besser arbeiten letzten Endes. Ja, anwaltlich arbeite ich auch noch ein bisschen, aber das ist weniger und weniger. Das sind die drei Säulen meiner täglichen Arbeit, sage ich mal.
Sehr spannend. Jetzt sind ja schon zwei Schlagwörter gefallen, nämlich zum einen Legal Tech, zum anderen KI. Würdest du da irgendwie eine Grenze ziehen? Wie unterscheidet sich das beides überhaupt oder ist da momentan der Übergang fließend?
Nee, also Unterschied ist der falsche Ansatz, glaube ich. Das ist eher ein Über-Unterordnungsverhältnis. Also aus meiner Sicht zumindest ist KI ein Teil von Legal Tech, zumindest juristische KI, also LLMs im juristischen Kontext. Ich sehe Legal Tech als den größeren Begriff, ja, für einfach alles, was den Anwaltsberuf oder generell die Juristerei technisieren kann. Und LLMs, KIs sind ein Baustein, der verwendet werden kann, um Legal Tech-Lösungen umzusetzen.
Okay, verstanden. Warum ist denn dieses Thema KI und Legal Tech gerade jetzt für Kanzleien so relevant?
Ja, da würde ich sagen, dieser LLM-Boom-Hype ist für Legal Tech so ein bisschen das, was Corona für Videotelefonie war. Also so ein bisschen der externe Faktor, der dafür sorgt, dass auf einmal alle sich mit einer bestehenden Technik auseinandersetzen und dann auch erkennen, oh, das ist ja gar nicht schlecht, das ist ja Potenzial dahinter. Das kann ja ganz spannend sein. Also aus meiner Sicht hat Corona uns, keine Ahnung, 5, 6 Jahre in die Digitalisierungszukunft katapultiert. Und der KI-Hype, den wir momentan haben, hat uns eben auf der LegalTech-Schiene erheblich nach vorne katapultiert. Weil jetzt auf einmal, also früher war es immer so, LegalTech, ja, müsste man mal. Ja, und jetzt ist allen klar, okay, man muss, kein Konjunktiv mehr. Ja, jetzt wird auf LegalTech wirklich Fokus drauf gelegt und jetzt wird das Potenzial erkannt. Mir ist ehrlicherweise wahrscheinlich der Fokus ein bisschen zu stark auf der Subkategorie LLM, KI momentan, aber das muss ich einwenden. Ja, aber das Thema als solches ist eben durch diese öffentliche Wahrnehmung einfach ganz stark in den Fokus gerutscht und das ist per se eine gute Sache aus meiner Sicht.
Und ich meine, viele sehen ja in dem Launch von ChatGPT so den Zeitpunkt, an dem das Ganze so losging mit dem Hype. Gilt das denn für die LegalTech-Seite genauso oder kam die Welle da so ein bisschen später an?
Nö, das ist einigermaßen gleichlaufend. Also das war der Punkt, wo auf einmal alle gesagt haben, okay, wir müssen hier irgendwas tun. Ja, und dann dieses Thema auf die Art in den Fokus gerutscht ist. Das ist, da würde ich sagen, die Hype-Kurve und die LegalTech Aufmerksamkeit ist relativ gleichzeitig gestartet.
Okay. Wenn wir jetzt mal so den Ist-Zustand anschauen, in welchen Bereichen wird denn heute schon LegalTech in der Rechtsberatung sinnvoll eingesetzt und wo vielleicht noch nicht so sehr?
Ja, das ist ein bisschen die Frage, wie weit man den Begriff LegalTech ziehen möchte. Ich bin eigentlich ein Freund davon, ihn zumindest jetzt rein definitorisch ziemlich weit zu ziehen. Ja? Und dann könnte man theoretisch sagen, auch schon die Tatsache, dass wir eben mit elektronischer Datenverarbeitung Schriftsätze schreiben und eben nicht mehr auf der Schreibmaschine, ist schon ein Stück weit Technisierung des Anwaltsberufs. Ist auch was dran, ehrlicherweise. Ja? Oder dass wir E-Mails nutzen. Aber natürlich ist das zu trivial, um jetzt irgendwie ernsthaft als LegalTech bezeichnet werden zu können. Etwas weniger trivial, wenn gleich auch schon relativ etabliert, sind Sachen wie juristische Datenbanken, Back Online Juris und wie sie alle heißen. Einfach die Tatsache, dass man eben nicht mehr in die Bibliothek gehen muss, nicht mehr irgendwie Karteikästen durchwühlen muss, sondern im Prinzip eine Volltextsuche über alle Texte, die es gibt, in Anführungszeichen laufen lassen kann, ist, wenn man mal drüber nachdenkt, unfassbar. Also mein Vater war auch Anwalt, der hat völlig anders gearbeitet. Ja, das war noch deutlich weniger E-Mails, obwohl die auch schon reinkamen, aber einfach Recherchemöglichkeiten, ganz, ganz andere und deutlich weniger. Das ist, würde ich sagen, so die erste LegalTech-Revolution, die wir vielleicht hatten, diese massiven Recherchemöglichkeiten. Was natürlich auch großer Baustein ist, gerade jetzt für Großkanzleien, ist Projektmanagement, was da an Möglichkeiten besteht und auch an Möglichkeiten noch gehoben werden kann, einfach um die ganzen organisatorischen, den Overhead ein Stück weit zu reduzieren. Ja, das hat man vor ein paar Jahren ich weiß nicht, worum es geht, aber dieses große Abgas zusammenhängende Massenverfahren, was sehr viele Kanzleien betroffen hat, da hat man gemerkt, wo man als Kanzlei so an seine Grenzen kommt und ab wann einfach der Overhead prozentual einen zu großen Anteil ausmacht. Und ab wann man irgendwie im Prinzip gar nicht mehr zur juristischen Arbeit kommt, weil man nur noch mit Akten zuweisen, Akten anlegen, Akten schließen, Fristen notieren, Fristen bestätigen, Fristen legen, Schriftsatzmuster bearbeiten. Also wenn man einfach nur noch anfängt, diese Busy Work zu machen und sich schwitzend im Kreis zu drehen, um nicht wirklich voranzukommen. Und das ist ein Bereich, da kann LegalTech unglaublich viel helfen. Aber wenn man sich einfach die Abläufe überlegt und dann strukturiert das in einen Workflow presst und dann sich an jedem einzelnen Punkt überlegt, okay, was davon muss wirklich ein Mensch machen und was kann eine Maschine übernehmen. Da kann KI eine Rolle spielen, kann auch eine große Rolle spielen, muss aber nicht zwingend. Wie schon vorhin gesagt, aus meiner Sicht ist KI eben ein Baustein im Werkzeugkasten, den man benutzen kann, aber nicht zwingend benutzen muss. Ja, ich meine, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen vorgreife oder ein bisschen den Faden verlasse, aber KI hat jetzt natürlich auch mal objektive Nachteile, damit meine ich gar nicht mal qualitätsbezogen, sondern einfach auch bezogen auf Ressourcenverbrauch und die ganzen Rechenzentren, Wasserverbrauch, was weiß ich. Also wenn sich ein Problem mit, wie soll man sagen, konservativer IT lösen lässt, ist das aus meiner Sicht der bessere Weg. Ja. Aber wenn man die Stärken von KI ausnutzen kann und vor allem auch, also im Sinne von wirklich auch nutzen kann, ja, dann macht es auch Sinn, sowas in den Workflow entsprechend zu integrieren.
Ja, okay. Jetzt hast du so ein bisschen aus der anwaltlichen Sicht natürlich heraus argumentiert, wenn man so ein bisschen den Spieß umdreht und sagt, wo ist denn der größte Mehrwert von LegalTech für Mandanten? Wie würdest du das sehen?
oh, ich glaube, der Spieß ist an beiden Seiten gleich spitz, muss man gar nicht umdrehen. Auch die Mandanten haben ja einen Vorteil davon, wenn der Anwalt eben seine Zeit mit Anwaltszeug verbringt und nicht, sage ich mal, sich in Organisationsaufgaben aufreibt. Es ist ja also gerade bei dem klassischen Modell mit der zeitbezogenen Vergütung, ist es eine intrinsische Motivation des Mandanten, den Anwalt eben wirklich nur für die Sachen zu bezahlen, für die es auch Sinn macht, dass der Anwalt seine teure Zeit dafür aufwendet. Und da ist einfach Legal Tech eine ganz naheliegende Maßnahme, die wir jetzt auch wieder, also das ist, was wir momentan im Alltag merken, dass immer mehr Mandanten auch erwarten, dass effizient gearbeitet wird. Ja, und eben sagen, okay, wir haben hier dieses große Mandat mit ganz, ganz vielen Einzelbausteinen, sagt uns mal, was ihr tut, um das einfach effizient zu machen. Und nicht einfach, also nicht durch Fleiß erschlagen und durch Manpower erschlagen, sondern mit Hirn und Verstand, sage ich mal, effizient die vorhandenen Werkzeuge nutzen, um eben ja, die Leistung so effizient und damit auch so günstig wie möglich zu erbringen.
Das heißt, damit sind dann auch Erwartungen, was das Pricing angeht, schon verbunden? Also sollen die Kanzleien das jetzt auch günstiger machen durch den Einsatz von KI und Legal Tech?
Ja. Wobei ich da, also meine Meinung ist, wenn der Mandant sagt, nutzt doch KI, um günstiger zu werden, dann meint er damit eigentlich, nutzt doch Technik, seid doch einfach effizient. Also ich würde diese Aufforderung, KI zu nutzen, nicht zu technisch verstehen, ja, also nicht zu sehr auf das Werkzeug bezogen, sondern auf das Ergebnis bezogen, nämlich sei effizient. Ja. Und da haben sie vollkommen recht. Und da ist eben jetzt dieser KI-Hype, dieser Katalysator, den wir gebraucht haben aus meiner Sicht, um da eben aus dem größten Schlaf, aus dem Konjunktiv, man müsste mal rauszukommen und jetzt wirklich Sachen anzupacken und zu machen. Aber klar, also kann man auch keinem Mandanten böse sein. Es ist natürlich jetzt naheliegend, die Chance zu nutzen, jetzt auch mal auf der finanziellen Seite die Effizienzergebnisse einzufordern.
Gibt es dann auf der anderen Seite auch so typische Missverständnisse oder falsche Erwartungen an KI im juristischen Kontext?
Ja, ich würde sagen, ein Hauptproblem oder Hauptmissverständnis ist, KI als Selbstzweck zu sehen. Und im Prinzip zu sagen, okay, ich will KI einsetzen, wofür kann ich denn einsetzen? Das ist auch meistens der falsche Ansatz. Ja, ich würde immer eher vom Problem her kommen und sagen, ich habe hier ein Problem, wie kann ich das lösen? Und dann ist vielleicht KI die Antwort, aber vielleicht auch nicht zwingend KI die Antwort. Wenn man sich zu sehr auf KI als Selbstzweck fokussiert, kann man manchmal naheliegende, vernünftigere Lösungen aus den Augen verlieren. Ich kann dir ein konkretes Beispiel geben, was ich damit meine. Ich habe in den letzten Jahren häufiger gehört, dass Kollegen dann irgendwie im Gespräch sagen, hier, wäre es nicht toll, wenn wir eine KI das irgendwie so beibringen könnte, dass die uns auf Knopfdruck einen zum Beispiel Arbeitsvertrag erstellen kann. Wo ich immer sage, ja, okay, irgendwie schon, aber ehrlich gesagt, das ist ein gelöstes Problem. Dafür gibt es Muster. Ja? Also wir können die Erstellung von Arbeitsverträgen oder von anderen gleichartigen Verträgen, können wir schon auf eine sehr effiziente, sehr kostengünstige und ehrlicherweise nahezu perfekte Art automatisieren. Ja? Und das ist ein Fall, wo selbst wenn du eine KI so hinbekämst, dass sie dir wirklich auf Knopfdruck zuverlässig einen guten Arbeitsvertrag rausspuckt, hast du immer noch den, Anführungszeichen, erstmal natürlich den naheliegenden Kostennachteil im Sinne von, es kostet einfach mehr, eine KI rödeln zu lassen, als irgendwie ein kleines lokales Word-Dokument mit Platzhaltern irgendwie zu öffnen. Und die Tatsache, dass du bei einer KI, also konkret beim LLM, immer eine Variation des gleichen Vertrags bekommen würdest, ist in dem Kontext aus meiner Sicht ein Nachteil und kein Vorteil, weil du ja im Prinzip das Ding immer wieder komplett lesen müsstest, um zu gucken, okay, passt das auch alles so? Wohingegen bei einem Muster, weißt du, den hast du einmal gelesen, du weißt, dass der gut ist, du kannst dich darauf verlassen, kannst ihn entsprechend einfach im Prinzip ohne weitere Nachbearbeitung nutzen. Deswegen würde ich sagen, die Idee zu sagen, wenn ich doch jeden Tag gefühlt 5-mal einen gleichartigen Vertrag erstelle, würde ich das gerne automatisieren lassen, ist eine sehr gute Idee. Ja? Aber die Schlussfolgerung, dass das wohl eine KI sein müsste, die sowas macht, ist dann, das war jetzt zu kurz gesprungen, oder eben die Scheuklappen zu stark aufgehabt.
Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn man heutzutage so ein Legal Tech Tool vielleicht rausbringt und die Kollegen schmackhaft machen will, geht das denn überhaupt noch, wenn nicht sozusagen der Stempel KI draufsteht? Muss nicht irgendwie überall KI drin sein, damit es cool ist?
Wahrscheinlich ja. Ja. Das ist also die Marketingseite der ganzen Geschichte. Da ist was dran und das nimmt auch teilweise halt absurde Züge an. Ein Stück weit wird dann zu einem Problem, wenn jetzt gerade so aus Kollegensicht, ja, wenn die Realität der eigenen Tools mit dem Marketing von anderen Tools verglichen wird. Ja. Und dann wie natürlich andere Tools, weil, oh, die sagen, sie können ja verduftet dies und das und jenes machen. Das ist halt dann der Marketing-Layer oben drüber. Ja, klar, es macht heute, auch da wieder, da kann man jetzt wiederum den Kanzleien nicht böse sein, es macht total Sinn, alles, wo es irgendwie geht, mit einem KI-Bapper zu versehen, ja, weil es einfach momentan Aufmerksamkeit erzeugt, Interesse erzeugt. Viele von diesen Bappern sind aber wirklich nur, also lassen sich sehr leicht abwischen, ja, wenn man mal genauer hinschaut, was es ist. Aber meine Güte, das ist halt, auch das muss man jetzt nicht zwingend negativ sehen. Ist einfach die Sturm- und Drangzeit. Man wird viel experimentiert, viel ausprobiert und eben viel erstmal halt rausgestellt, weil man eben auf der Welle mitschwimmen möchte. Da steht uns, glaube ich, noch eine relativ starke Konsolidierung in den nächsten Jahren bevor, wo man sehen wird, okay, was ist Substanz und was ist einfach im Prinzip Spielerei, um mal halt zu gucken, was kleben bleibt an der Wand.
Auch, ja, diesen Begriff Spielerei, da gibt es ja auch durchaus noch negative Konnotationen. Den Begriff Slop kennt ja wahrscheinlich, wir kennen wahrscheinlich die meisten, die sich schon mal mit KI-Tools ausprobiert haben. Also sprich, das meint ja, dass die auch viel Schrott produzieren. Es gibt, habe ich gelesen, einen französischen Juristen, der mittlerweile eine Online-Datenbank führt über KI-Fehler in der Juristerei, wie zum Beispiel erfundene Paragraphen oder nicht existierende Urteile oder falsche Zitate, mit dem dann tatsächlich auch schon bei Gericht gearbeitet wurde. Wo liegen denn aus deiner Sicht klare Grenzen für den Einsatz von KI im juristischen Sinne? Gibt es da fachliche Grenzen oder ist es eher rechtlich oder ethisch?
Ja, ich habe es ja öfter von Kollegen gehört, so, oh, ich habe jetzt meinen ersten KI-Schriftsatz bekommen von der Gegenseite und es war noch nie als Kompliment gemeint. Ja, es ist immer im Sinne von einfach zusammenhängende, also unzusammenhängender, also inhaltlich unzusammenhängender Quatsch, der sprachlich schön klingt, ja, mit der Fundstelle und diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das Problem ist, ehrlicherweise ein Stück weit der Begriff KI ist ein Stück weit das Problem. Ja, was wir momentan unter diesem Hype verstehen, sind diese LLMs, also die Large Language Models, Sprachmodelle, eine Unterart von KI. Ja, KI ist extrem vielseitig. Wenn man dann irgendwo liest, keine Ahnung, mit KI können Krebszellen besser erkannt werden, dann stimmt das. Das ist aber nicht ChatGPT, das sind keine Sprachmodelle. Ja, das sind KIs, die darauf gebaut wurden, Muster zu erkennen und eben zu erkennen, ob jetzt irgendwie eine Krebszelle wuchert oder nicht, ach, keine Ahnung, also ich kenne mich nicht mit aus, aber diese Art von Spezialisierung, die auch eine KI zu extrem guten Ergebnissen führen kann. Womit wir arbeiten, sind Sprachmodelle, die darauf trainiert wurden, im Prinzip menschliche Sprache zu imitieren. Ja, damit meine ich jetzt nicht die Betonung, nicht die Aussprache, sondern einfach die Schriftsprache. Ja, so zu schreiben, so zu formulieren wie Menschen, und zwar auf eine extrem gute und extrem mächtige Art und Weise. Worauf diese KI-Modelle, also die LLMs, nie trainiert wurden, ist auf Faktentreue oder auf irgendwie Wissen wiederzugeben oder auf Zusammenhänge zu erstellen. Dass sie das trotzdem relativ gut können, ist, sag ich mal, ist ein Nebeneffekt, ein Beiprodukt. Ja? Weil eben dieses Erzeugen von Text, der sprachlich gut klingt, eben auch häufig dazu führt, dass er auch inhaltlich zufälligerweise korrekt ist. Ja? Weil eben der Kontext, um den es jeweils geht, auf eine derart umfassende und intensive Art recherchiert oder zusammengetragen wird von den Modellen, dass eben als Nebeneffekt inhaltlich sehr gute Ergebnisse bei rauskommen. Aber der entscheidende Punkt ist, es ist technisch gesehen ein Nebeneffekt. Es ging nie darum. Mittlerweile geht es darum, also mittlerweile würden zumindest gerne alles irgendwie schaffen, eine KI oder ein LM zu erstellen, was faktentreu ist, ist aber nach wie vor ein Riesenproblem und vor allem auch ein Problem, bei dem bei Weitem nicht klar ist, ob es sich lösen lässt. Zumindest nicht mit dieser Art von Architektur. Kann sein, dass wir uns Stück für Stück immer mehr den immer besseren LLMs nähern und sie irgendwann wirklich die Grenze erreichen, wo sie sagen, okay, das ist im Prinzip faktentreu. Kann gut sein, dass es besser als jetzt nicht mehr wird. Ja, und wir auf den nächsten im Prinzip technischen Durchbruch warten müssen, um irgendwann KIs zu haben, die wirklich auch im Prinzip die logisch argumentieren können und einfach im Prinzip verstehen, was sie da produzieren und eben nicht nur Sprache produzieren. Und aus diesem technischen Missverständnis kommen, glaube ich, viele falsche Erwartungen. Ja, es ist eben keine künstliche Intelligenz im Sinne von Intelligenz, sondern es ist ein künstlicher Textgenerator, der sehr gute Texte produzieren kann. Ja, und wie gesagt, auch da wieder im Prinzip ein Disclaimer, damit will ich das nicht irgendwie kleinreden, damit sage ich nicht, dass irgendwie KI Blödsinn wäre und keiner das braucht. Damit will ich nur sagen, dass man sehr gut aufpasst, wofür man es benutzen möchte. Und zum Beispiel sagen wir, hier, liebe KI, hier kam eine Klage, bitte schreibt eine Klageerwiderung, wäre ein ziemlich ungeschickter Use Case, weil das kann halt zufällig mal stimmen, wenn der Klagefall sehr nur auf 15 ist. Wahrscheinlich wird es nicht sehr gut funktionieren. Wenn ich aber sage, liebe KI, ich habe hier eine Klage bekommen, ja, Und ich habe hier meine Klageerwiderung als im Prinzip als in Stichpunkten strukturiert. Ja, das ist mein roter Faden, das ist meine Argumentation. Die einzelnen Punkte will ich in der Reihenfolge so und so argumentieren. Jetzt müsste nur noch jemand im Prinzip das alles mal ausformulieren. Dafür eine KI zu nutzen, gute Idee, weil formulieren kann sie. Ja? Also ich würde einer KI nie das Denken outsourcen, sondern höchstens die Schreibarbeit outsourcen. Was auch super funktioniert, zum Beispiel als anderer sehr naheliegender und in die Stärken von KI reinspielender Use Case, ist Ähnlichkeiten in Texten finden. Und zwar eben nicht auf einer Wort-für-Wort-Basis, sondern eben auf einer Kontextbasis. Ja? Also bleiben wir in unserem Beispielsfeld von gerade eben. Ja, ich wünsche eine liebe KI, ich habe hier eine Klage bekommen. Kannst du mal schauen, ob wir schon mal so eine Art von Klage bekommen haben? Ja? Und dann kann die KI eben auch wieder Kraft ihrer Stärken, nämlich der im Prinzip der Erkennung des Kontexts, ja, kann sie dir auch eine Klage herausfinden, bei der es um das gleiche Thema geht, selbst wenn die Klage völlig andere Worte verwenden würde, um dieses Thema zu beschreiben. Ja. Und das ist eine unfassbar mächtige Fähigkeit, die sich für unfassbar mächtige Suchfunktionen nutzen lässt. Ja. Du kannst eben nicht mehr nur nach Hund suchen. Wenn du einen Hund brauchst, dann kannst du einfach nach Tier suchen und findest auch deinen Hund als Treffer, weil die KI eben weiß, oder er weiß, okay, Tier und Hund sind sehr artverwandte Themen. Ja. Wenn jemand von Tieren schreibt, meint er vielleicht auch Hunde, deswegen kann dieser Treffer relevant sein, obwohl das Wort Hund nach dem gesucht oder gar nicht drin vorkommt. Das sind unfassbar mächtige Use Cases, aber halt ehrlicherweise wahrscheinlich nicht sexy genug, um den aktuellen Hype zu rechtfertigen.
Ja, das waren jetzt so fachlich-rechtliche Argumente. Siehst du denn auch ethische Grenzen für den Einsatz von KI? Ich meine, du bist ja von Haus aus auch Arbeitsrechtler. Gibt es da vielleicht Beispiele?
Ja, sehe ich durchaus, aber ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt positionieren möchte auf dem Thema. Also trittst du die Frage nur, wem du auf die Füße treten möchtest, nicht ob du auf die Füße treten möchtest. Deswegen, ja, das ist ein Thema, aber da bin ich jetzt nicht qualifiziert, dazu irgendwas Schlaues zu sagen.
Alles klar.
So, okay. Anderes ins Fettnäpfchen setzen.
Sehr gut. Lass uns bitte nochmal kurz auf so die interne Perspektive kommen. Also sprich, wie verändert das Ganze auch die Kanzlei und die Anwälte? Vielleicht nochmal zunächst den Blick auf die Anwälte selbst. Also wie verändert Legal Tech denn die tägliche Arbeit von Anwältinnen und Anwälten? Und ja, gerade nochmal in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Mandanten, die ebenfalls Zugang zu KI haben.
Ja, wenn ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehne, würde ich hier behaupten, das ist eigentlich alles noch eher im Rahmen von Evolution und weniger Revolution. Es ist einfach eine weitere Recherchemöglichkeit, wie man Antwort oder wie man Ansatzpunkte finden kann. Das ist häufig das Thema. Wenn man irgendeine Frage bekommt, die man jetzt eben nicht aus dem FF beantworten kann, ist die erste Hürde häufig erstmal einen Einstiegspunkt zu finden. Ja? In welchen Paragraphen könnte ich mal reinschauen, um mich dann über entsprechende Kommentare und über Urteile tief in die Materie reinzuwurschteln? Also wo ist der Ansatzpunkt? Ja? Da hat man einfach früher stumpf gegoogelt, um einfach mal irgendwas aufzugreifen, wo man da weiter ziehen könnte. Das kann jetzt KI schneller und besser machen. Ja? Sachen wie Brainstorming im Sinne von, keine Ahnung, ich habe hier einen Vertrag und jetzt bräuchte ich mal ein paar Argumente, warum die Klausel schlecht sein könnte oder wo ich hier angreifen könnte. Ja, einfach mal so relativ schnell so ein paar Ideen durch den Raum werfen. Das geht halt wunderbar mit KI. Ist aber, würde ich sagen, eine Variante der bisherigen Arbeit. Diese ganz krassen Revolutionsgedanken im Sinne von, keine Ahnung, die E-Mails des Mandanten werden gar nicht mehr gelesen, sondern direkt von der KI beantwortet und abgeheftet, da sind wir technisch nicht. Und auch das ist ehrlicherweise eines der Probleme. Man kann bei KI nicht mehr so klar sagen, was eine KI kann und was eine KI nicht kann. Die Frage ist immer eher, wie gut kann sie irgendwas? Also wir sind von diesem binären Ja-Nein hin zu einer analogen Skala im Sinne von, ja, in wie viel Prozent der Fällen kommen denn gute Ergebnisse bei raus? Und das führt dazu, dass gerade in der Juristerei, wo wir halt so ein bisschen präzisionsverwöhnt sind, es wenig Aufgaben gibt, wo man sagen kann, jo, das kann eine KI, Punkt. Ohne Einschränkungen und ohne, es kommt darauf an. Deswegen das meiste musst du halt doch noch als Mensch am Ende bewerten und einschätzen können, wo du halt wiederum deine menschliche Erfahrung als Anwalt für brauchst. Um zu sagen, okay, ich sehe, also man könnte sagen, eine KI ist ein Fähigkeitenverstärker im Sinne von, sagen wir, eine KI verdoppelt deine Fähigkeiten. Ja? Wenn du Fähigkeiten von 2 hast, hast du mit KI Fähigkeiten von 4. Wenn du aber 0,5 hast und das verdoppelt, bist du bei 0,25. Ja, und das ist die Gefahr, wenn du KI für Sachen einsetzt, von denen keine Ahnung hast. Ja, wenn du irgendwie dir eine, keine Ahnung, ein Gutachten schreiben lassen willst zum Thema, was du nicht beurteilen kannst, dann ist die Gefahr groß, dass du Blödsinn nicht erkennst, wenn er auftaucht. Ja, deswegen sollte man KI nur dann einsetzen, wenn man es im Prinzip selbst beantworten könnte, aber einfach die Zeit ersparen kann, hätte das ein anderer die Sache ausformuliert. Oder diesen Brainstorm-Gang, was ich vorhin meinte. Ja? Ja. Aber das sind jetzt alles keine, das ist Kategorie Evolution. Ja? Technik ist immer mehr, immer ubiquitärer, immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Datenquellen, deswegen kann man das immer effizienter einsetzen und sollte es auch tun. Ja? Aber ich sehe jetzt zumindest bisher noch keine radikale Änderung am Anwaltsberuf als solchen. Was in Zukunft kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich halte es momentan für ähnlich wahrscheinlich, dass wir technisch KI-mäßig stagnieren, als dass wir den nächsten Durchbruch bekommen. Also kann beides passieren, was weiß ich, keine Ahnung. Aber so wie es momentan aussieht, sehe ich nicht die ganz radikale, also Stand heute nicht die ganz radikale Revolution. Aus Mandantensicht, im Sinne von, dass die Mandanten auch KIs nutzen können, auch da würde ich ehrlicherweise sagen, auch noch im Bereich Evolution. Ich meine, wir hatten bisher auch schon, seit es Google und Wikipedia gibt, die ganz trivialen Fragen, da kommt auch keine mehr zum Anwalt. Ja, wenn du nur wissen willst, keine Ahnung, muss ich eigentlich, wenn ich was kaufe, den Kaufpreis bezahlen? Blödes Beispiel, ja, aber das findest du über Google schnell raus. Es kann sein, oder wahrscheinlich ist es so, dass über LLMs jetzt die Anzahl der Fälle, wo man eine einfache Antwort bekommt, etwas größer geworden ist. Was aber auch größer wird, ist die Wahrscheinlichkeit, in die falsche Richtung zu recherchieren. Ich meine, da können ja Ärzte ein Lied von singen, die immer sagen, dieser berühmte Dr. Google, alle kommen, sagen, sie haben irgendwas Tödliches und da war was so ein Schnupfen, weil die ihre Symptome gegoogelt haben. Also auch da wieder dieser Fähigkeiten-Multiplikator und du musst halt gewisse Fähigkeiten haben, um davon profitieren zu können und nicht nur dein Unwissen zu verstärken und noch unwissender zu werden durch das Thema. Deswegen auch da, also wie gesagt, ganz klar Disclaimer, ohne Zukunftsprognose. Ja, aber Stand jetzt hier Februar 2026, bis jetzt würde ich noch sagen, das ist ein bisschen mehr von dem, was wir bisher auch schon kannten.
Okay. Fähigkeiten ist ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, das Fachwissen muss immer noch vorhanden sein, also die juristische Exzellenz, die braucht man weiterhin. Gibt es denn auch Fähigkeiten, die Anwälte heute noch zusätzlich mitbringen müssen?
Also idealerweise, wobei das schon eine ganze Weile gilt, zumindest keine Technikangst. Ja, man sollte bereit sein, sich auf Neues einzulassen. Ja, das ist vielleicht, ich würde es dahin korrigieren. Ja, ich glaube, die größte Fähigkeit, die man als Anwalt, aber als Mensch haben sollte, ist die Bereitschaft, Neues zu lernen und die Bereitschaft, auch Neues auszuprobieren. Und nicht aus Prinzip, also nicht mit dem Argument, haben wir schon immer so gemacht, an bekannten Abläufen festhängen, weil man einfach Potenzial liegen lässt. Ja, wenn man einfach nicht bereit ist, mal einen Ablauf zu sagen, okay, einfach mal grüne Wiese. Ja, warum machen wir Sachen so, wie wir sie momentan machen? Dann ist es schwer, die ganz großen Fortschrittssprünge zu machen.
Also, lass uns zum Abschluss noch einen kurzen Blick nach vorn werfen. Ich weiß, du hältst dich ja mit Prognosen und die Glaskugel hältst du sich zurück. Trotzdem, was denkst du, wie wird sich denn die Rechtsberatung in den kommenden 5 Jahren verändern?
Ja, wenn ich das wüsste. Gut, ich meine, es ist ja, wenn man sich festlegt, ist es ja langweilig. Ja, deswegen lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, ich glaube, dass die aktuellen LLMs eher an der Grenze sind von dem, was durch reine Iteration, durch reine Vergrößerung und durch reine mehr Rechenpower erreichbar ist. Deswegen würde ich eher vermuten, dass das Thema ein bisschen an Fahrt verliert. Aber also im Sinne von, dass LLM auf ein Werkzeug im Werkzeugkasten schrumpft. Ich glaube nicht, dass der Fokus auf Technisierung wegfällt. Einfach, warum sollte er? Ja, die Kanzleien haben blutgeleckt, die Mandanten haben blutgeleckt, im Sinne von, oh, ich kann ja auch schnell und günstiger Antworten bekommen und eben effiziente Antworten bekommen. Das wird bleiben, aber ich glaube, dass sich der Blick weiten wird im Sinne von technikagnostisch, ja, mehr aufs Ergebnis. Ja, wir haben hier ein Massenverfahren und wir würden gern, dass ein Fall nicht mehr als eine Stunde dauert, uns egal, wie ihr es erreicht. Und nicht mehr wie heute, nutzt doch bitte KI. Ja, das wäre meine Prognose, dass der Anwaltsberuf weiterhin im Rahmen der Evolution technisierter wird, effizienter wird, weniger Overhead anfällt, man in größeren Dimensionen denken kann, man größere Projekte stemmen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 5 Jahren eine KI-Kanzlei ohne Menschen sehen werden. Und ich glaube, hoffe nicht, dass wir in den nächsten 5 Jahren Urteile lesen werden, die eine KI geschrieben hat und kein Mensch.
Das sind doch gute Aussichten, würde ich sagen.
Wenn sie stimmen.
Wenn sie denn stimmen, genau. Ganz kurz noch zum Abschluss, vielleicht eine kleine persönliche Frage. Wenn du deinen Arbeitstag komplett von KI übernehmen lassen könntest, was würdest du denn gern sofort abgeben und was auf gar keinen Fall?
Ach du meine Güte. Ich glaube, am ehesten würde ich mir meinen Tag von KI organisieren lassen. Also im Sinne von, KI hält mein Postfach im Blick, KI hält meinen Teams im Blick und sagt mir, okay, die nächsten 3 Stunden kannst du dich in Ruhe auf Aufgabe A konzentrieren. Es brennt jetzt gerade nichts an. Ja, und ein 3 sagt, okay, hier waren 2 E-Mails, die waren doch einigermaßen wichtig. Mach vielleicht jetzt erstmal hier eine Antwort zu. Die unwichtigen habe ich schon wegsortiert und vielleicht das beantwortet. Das finde ich attraktiv. Und jetzt, bevor jemand sagt, das geht doch heute schon, nee, ich meine es ja im Sinne von zuverlässig. Ja. Mhm, und eben ja. Ohne, ich habe gekündigt, wusste ich gar nicht. Ja. und das geht leider noch nicht.
Alles klar, ganz herzlichen Dank. Lieber Robert, das war total spannend. Danke dir sehr für die Infos und Einschätzungen. Und ja, ich denke, genau, wir bleiben am Thema dran. Vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder in einer der späteren Folgen, wenn es dazu Neues gibt. Danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.